Säuglingen über das Thema von der Person Jesu Christi.
Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Erwählten Gottes, lasst mich heute Abend ein Zeugnis geben von der Person Jesu Christi, von dem Sohn des lebendigen Gottes, denn gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden, von dem unser und aller Heil allein abhängt. Es ist zu verstehen, dass bei einer solchen zentralen Stellung des Herrn Jesus die Finsternis macht, alles einsetzt, ihn seiner Würde zu entkleiden, ihm den Glanz seiner Schönheit zu beschmutzen und die Krone der Herrlichkeit vom Haupt zu reißen. Der Kampf geht gegen die Person des Sohnes Gottes in erster Linie. Oder was dasselbe ist, gegen den geschriebenen Logos, das ist die Bibel, die uns die Kunde gibt, die allein untrügliche Kunde ewiger Wahrheit und ewigen Heils. Ist Christus Traum, dann ist das Leben ein Gang durch Wüsten in der Nacht, wo niemand Antwort uns zu geben als eine Herde bisschen wacht. Und dass die Menschen Bestien werden können, das haben wir nicht nur in den beiden Weltkriegen, sondern auch in der jetzigen Zeit, die dem Ende entgegenstürzt, oft erfahren. Wir brauchen uns nur die Großaufnahmen von Demonstrationen zu betrachten, wo Menschen mit einem verzierten, dämonischen Gesicht uns gar nicht mehr als Menschen erscheinen. Und nicht um Antwort uns zu geben, als eine Herde Bestien macht. Was? Aber Christus ist nicht Raum. Christus ist Realität. Christus ist leuchtende, herrliche Wirklichkeit. Wer ihn hat, ist still und satt. Wer ihn an den Geist anhangen, braucht nicht mehr verlangen. Das ist unser Zeugnis, das ist unsere Erfahrung. Darauf leben und sterben wir. Ich will nun versuchen, euch in dieser Abendstunde 7 Christuszeugen zu nennen. Weil immer wieder das Märchen auftaucht, Jesus habe nie gelebt. Und er sei ein Mensch gewesen, wie wir auch. Und er habe sich getäuscht. Und was dergleichen Dinge mehr sind. Ich möchte euch ein 7-faches Christuszeugnis geben, das uns überführen soll, dass nichts schöner und lieber uns auf Erden leben soll und kann als Jesus allein. Erstens, das erste Zeugnis lesen wir in Johannes 5, Vers 39. Dort steht geschrieben, Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Wenn man die Bibel hat, in seiner Rucktasche oder Manteltasche oder unterm Arm, da hat man noch lange kein ewiges Leben. Und wenn man die Bibel durchforscht und sie lesen kann in Hebräisch und Griechisch, dann hat man noch lange nicht die Kräfte des ewigen Lebens, die Seligkeiten des Sohnes Gottes im Herzen. Noch lange nicht. Ihr meinet, ihr habt in ihnen, in den Christen, das ewige Leben. Sagt Jesus, das ist ein Vorwurf. Ihr erforscht die Schriften und meinet, darin hättet ihr das ewige Leben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und deshalb heißt es, und zu mir wollt ihr nicht kommen. Bibel studieren, jawohl, schön und gut. Zehn Semester, zwölf Semester, noch zwei Semester Philosophie dazu. Nein, das tut es nicht. Dass man kommt, zu ihm kommt, mit seiner Schuld und Angst und Sehnsucht, mit seiner Sünde und Schande, mit seiner Not, mit dem geheimen Dreck und dem Elend, der uns innerlich zerreißt und zerreibt, dass man dann zu Jesus kommt und ihm alles sagt, ihm alles bringt und eine totale, radikale Erneuerung erfährt. Das ist es. Das ist der Weg. So erfährt man das Heil. Anders nicht. Alles andere ist nur religiöses Brimbamborium, das uns nicht hilft. Wir müssen persönlich zu Jesus kommen. Und wenn wir allein nicht kommen können, dann suchen wir uns einen Menschen, der auch zu Jesus gekommen ist, in dem Jesus lebt, aus dem Jesus strahlt, und lassen uns helfen und dürfen dann das Wunder erleben. Zu mir wollt ihr nicht kommen. Ich rüste ja vor dir, aber zu mir wollt ihr nicht kommen. Das sagt dieses Wort. Aber die Schriften zeugen von ihm. Es gibt kein anderes Zeugnis. Nicht in dem Gefühlsleben, nicht in dem Traumleben, nicht in der Philosophie, nicht in den Legenden, sondern allein in den Schriften. Und wer etwas von dem Wort Gottes wegnimmt oder wer etwas hinzufügt, der wird von den Strafen getroffen werden, die in diesem heiligen Buch verzeichnet sind. Die Himmel und die Erde werden vergehen, bald, in den nächsten 1000 Jahren noch nicht. Denn das Zerbrennen der Erde und all ihrer Werke und das Zerkrachen der Himmel kommt erst nach dem 1000-jährigen Reich. Aber wir gehen von 1970 bis 2000 in ernste, dunkle Zeiten hinein. Und ihr habt ganz recht zu fragen, was? Wir gehen hinein, wir sind schon drin und merken es nur nicht, wie stark die Macht der Finsternis sich entfaltet und Familien und Herzen und Ehen zerreißen und in den Dreck treten will. So ist die Lage, nicht anders. Und da gibt es nur einen Ritter, Jesus Christus, den Sohn Gottes, hochgelobt in Ewigkeit. Und die Schriften zeugen von ihm. Schon das erste Wort der Bibel, das heißt Bereshit im Hebräischen. Das heißt, im Anfang oder noch genauer, im Haupt schuf Gott die Himmel und die Erde und so weiter. Im Haupt, im Anfang, das Wort Haupt oder Anfang steht im ersten Wort der Schrift schon drin und im letzten auch. Denn das letzte Wort der Schrift heißt Amen nach manchen Urtexten, andere Urtexte schreiben etwas anderes. Aber es kommt im Grunde auch selber heraus. Das letzte Wort der Schrift ist auf Christus. Er ist der Ja und er ist der Amen unseres Gottes. Und der Teufel ist der Nein. Der Geist, der steht verneint zu den Verheißungen Gottes und den großen, gewaltigen Aussagen des unerschöpflichen, wunderbaren Bibelbuches. Also noch einmal, die Schriften zeugen von Jesus. Schriften in der Schrift oder in den Schriften, das waren ja lauter Rollen früher, und sie sind es, die von mir zeugen. Und dann kommt auch zu mir, dann werft euch auf die Knie und sagt, Herr, hier sind wir, nimm mich hin, löse mich, mach mich zu einem neuen, reinen, glückseligen Menschen. Und dann tut er. Aber nicht so, wie ihr bittet, sondern viel schöner, viel gewaltiger, viel größer, als ein Menschenmund es auszusagen vermag. Zweitens, Nicht nur die Schriften sind ein Beweis für die Herrlichkeit des Christus, sondern auch die Werke, die er getan hat. Der Herr Jesus sagt einmal, ich lese aber das vor, in Lukas 24 oder in Johannes 5, 36, will ich zuerst mal lesen. Wir haben das gerade aufgeschlagen. Ich habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Gleich wie der Vater Leben hat in sich selbst, so hat er dem Sohn gegeben, Leben in sich selbst. Und dann heißt es weiter später, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir. Nicht nur der Vater, sondern auch die Werke selbst zeugen von mir. Und das hat ihm keiner abstreiten können, dass er Kranke gesund machte, im Augenblick, da er auf die Anrührte, dass er blind die Augen auftat, tauben die Ohren geöffnete, Tote auferweckte. Das hat ihm keiner streitig machen können. Das erfüllte die Pharisäer und Schriftgelehrten mit Grimm. Zu Friedrich dem Großen kam einmal ein Mann und sagte, Majestät, ich gründe eine neue Weltreligion, die alle Völker umspannen soll. Das alte Christentum, das ist erledigt, das hat sich ja als ungültig erwiesen. Das ist ja faul, das ist ja tot. Das waren die selben Stimmen, die wir heute wieder hören. Das ist ja nichts Neues, was wir heute hören. Das ist längst schon einmal da gewesen. Also der kam zu Friedrich dem Großen. Nun war ja Friedrich der Große ein gottloser Mensch, war ja kein Christ. Gegenteil. Aber er war ein kluger Mensch. Und der sagte dem Religionsstifter, er hat eine neue Religion und ich soll ihr beitreten. Lasse er sich für seine Überzeugung kreuzigen und töten und ins Grab legen und stehe er nach 3 Tagen wieder auf aus dem Grabe, dann will ich an seine Religion glauben. Eine Antwort von Friedrich dem Großen. War auch kein Dummkopf. Der war Lüger, also brauche ich nicht frei helfen. Der alte Fritz. Meine Freunde, die Werke, die ich tue, an die sollen sie glauben. Ich will aber dazu noch ein Wort lesen aus Johannes 10, 25. Da steht geschrieben, Jesus antwortete, ich habe es euch gesagt und ihr glaubet nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, zeugen von mir. Ihr aber glaubet nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme. Meine Freunde, wer nicht glauben will, was die Schrift sagt, der soll sich überführen lassen von den Werken, die vor seinen Augen geschehen. Aus ihren Werken, an ihren Früchten, sollt er sie erkennen. Freunde, die Werke Jesu, die wir heute leben können, ausleben können, sind wunderbarer verborgener Art. Das sind nicht große, gewaltige Massenwunder. Da ist viel Dämonie und Betrug dabei, bei den Massenwundern. Es gibt auch wirkliche, echte Heilung. Es gibt wunderbare Dinge. Und in den 52 Jahren, während derer ich dem Herrn dienen darf, habe ich schon manches Unglaubliche erlebt. Was noch heute geschieht, in unserer Zeit, verborgen, unbekannt, bezweifelt, verlacht, sodass man am besten die tiefsten, geheimsten, intimsten Dinge, die man weiß und kennt und erlebt hat an sich und anderen, dass man sie nicht der großen Masse sagt, sondern nur den Vertrauten, denen, die in die Tiefe wollen. denen sie ihr Leben ganz dem Herrn weihen, die dürfen dann in letzte, tiefste Wunder schauen. Ich sage mal euch ein Werk, das kein Mensch tun kann. Beleidigt werden, beschimpft werden, geschmäht werden und schweigen und lieben und segnen. Das kann keiner. Wenn einem geflucht wird, dass man den, der uns flucht, dass man den segnet. Das kann nur der, in dem Christus wohnt. Der kann es. Der kann es. Und in dem nicht Christus wohnt, der kann das nicht. Fanatische Anhänger hat auch Napoleon gehabt. Und Genghis Khan. Und Alexander der Große. Und Adolf Hitler. Und Mao Zedong. Sie haben gewaltige Anhängermassen gehabt und fanatische Menschen. Haben sie. Und haben auch manches Große gesagt. Der Mao Zedong hat wunderbare Worte gesagt. Aber er hat bekannt, dass er ein in sich unglücklicher, zerrissener Mensch ist. Aber vieles, was er gesagt hat, ist großartig. Das habe ich selbst gelesen. Aber, weißt du, das Leben voll Heilung, Kraft und Güte und Liebe, die unser Leben verwandeln, die uns Licht statt Finsternis, die uns Freude statt Schmerzen, Zerrissenheit und Ekel und Grauen wirken. Die sind nicht zu finden in dieser Welt. Die finden wir nur in Christus Jesus. Verwandeln, vergöttlichen, zu rein, leiden und Seligkeit, füllen wir mit Wonnen Gottes. Das kann nur Jesus. Die Schrift sagt es, die Werke bestätigen es. Das sind die Werke, die Gott verlangt, dass wir von ihm, an ihn glauben, in allem Widerspruch der Welt. Das wird nur der Heilige Geist. Das sind die Werke, denen gegenüber andere schweigen müssen. Denen gegenüber die Feinde Gottes keine Vollmacht haben. Ich könnte jetzt anfangen zu erzählen. Eine ganze Reihe von Geschichten, die ich erlebt habe, am eigenen Leibe. Wie Jesus ein wunderbarer Herr und zu erretten vermag auf eine Weise, die wir niemals begreifen. Ich will euch nur eines nennen. Es war vor bald 52 Jahren in England, im Ersten Weltkrieg. Da war ich Kriegsgefangener in England. Da haben Kriegsgefangenschaft 1916. Und dann gab es bei uns eine Erweckung. Da kamen Leute zum lebendigen Glauben. Wunderbare Weise. In der ersten Zeit war es lauter Akademiker, aber auch viele einfache, schlichte Leute. Arbeiter und so weiter. Lebendigen Glauben. Und wir wurden angegriffen und geschmäht und die wollten uns totschlagen. Die anderen Junggläubigen. Und als wieder einmal wir in die Enge getrieben waren und wir fürchteten, jetzt gehen sie auf uns los mit Knüppeln und schlagen uns den Schädel ein, weil wir an Christus glauben und Christus bezeugt haben, in einem flammenden, heiligen Mut, den es heute gar nicht mehr gibt. Selten gibt. So war es halt. Sieht man selten. Doch da. Es soll keiner unsere Jugend beschimpfen und immer sagen, die heutige Jugend, die heutige Jugend. Das ist Unrecht. Es gibt so viele saubere, anständige, rechtliche Menschen unter den Jungen. Ich selbst kenne eine ganze Reihe rechtlicher, junger, gläubiger Menschen, die von Christus ergriffen sind, die dem Herrn dienen. Und andere, die doch nicht gesprochen sind zum vollen Glauben, aber ein sauberes Leben führen wollen und führen. Gibt. Die Redensführer, die sind natürlich von einem starken Geiste des Widerspruchs getrieben. Was sie aber selber nicht wissen. Aber davon will ich jetzt nicht reden. Ich will nur sagen, glaubt, dass die Mehrzahl der Jugend und glaubt auch, dass die Mehrzahl der Menschen hier in unserem Land, hier in eurem frommen Schwabenland, die Mehrzahl der Menschen nicht gegen Christus ist. Erredet sind sie nicht, aber sie sind nicht gegen Christus. Ihr habt oft das Wort gehört, wer nicht für mich ist, ist wieder mich. Bitte, habt ihr auch das Wort schon gehört und gelesen in Markus 9, Vers 40? Wer nicht wider euch ist, ist für euch. Das kann man auch so dolmetschen, wer nicht wider Gott, wer nicht wider Christus ist, sein bewusster Gegner voll Hass und Bosheit. Das sind gar nicht so viele, das sind nur wenige. Wer nicht wider euch ist, ist für euch. Das steht aufgeschrieben. Oh, das ist viel größer als unsere pharisäische, hochmütige Gemeinschaftstheologie. Viel größer, viel wunderbarer. Also noch einmal, die Werke beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Denn es hat doch keiner in dieser Weise gelebt, geliebt, freiwillig für seine Feinde sein Leben gegeben und sie gesegnet, die ihn geflucht haben. Ein Mörder, das Paradies zu heißen, für den gleichen Tag. Das hat doch keiner getan. Das war nur unser Heiland. Das war nur Jesus, meine Freunde. Und an ihn wollen wir klammern, an ihn wollen wir hangen. Das ist der zweite Beweis, die Werke. Jetzt gebe ich einen dritten Beweis. Wenn wir das Neue Testament aufmerksam lesen, dann finden wir, dass die Dämonen, das sind die gefallenen Engel, deren Oberhaupt der Satan ist, der Teufel, der Drache, dass diese Dämonen dem Herrn Jesus zu Füßen fallen und sagen, du Sohn des Höchsten, das heißt, du bist ganz oben. Und wir sind hier in der Tiefe und gehen in die Tiefe. Du Sohn des Höchsten, erlaube uns das, erlaube uns das. Und fangen an zu bitten und zu betteln. Die Dämonen, die haben anerkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wer noch nie mit Dämonen zu tun hatte, wer noch nie mit Besessenen zu tun hatte, aus denen ihm Dämonen ansprangen, wer noch nie im Namen Jesu solchen Mächten gebaut, weichet, dieses Menschenkind ist erkauft, ist das Blut Jesu Christi, da habt ihr kein Recht, weichet. Wer das noch nicht erlebt hat, der kann da nicht mitreden. Auch hier könnte ich erzählen, ich tue es nicht, aber ich sage so viel, ich beweise euch aus der Schrift, dass die Dämonen bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass diese Dämonen, die ihre gewaltige Macht haben, da, wo Menschen sind, in deren Herz Jesus wohnt, dass sie da machtlos sind. Ich weiß von Leuten, die aus Versehen, aus Dummheit, aus Unachtsamkeit in spiritistische Sitzungen geraten sind. Gläubige wurden da mal mitgenommen, wussten nicht, was das ist. Einfache, treue Gotteskinder kamen in die Sitzungen und dann hat der Leiter sich da in Trancezustand versetzt, Kontakt genommen und war ohnmächtig, konnte einfach nichts machen. Und sagte, ich sollte hier, die haben eine andere Macht in sich, ich kann heute Abend nicht die Geister erscheinen lassen. Und die Versammlungen werden aufgelöst. Ich weiß eine Reihe solcher Fälle. Ich habe Augenzeugen, die dabei waren, als in einer Versammlung von Billy Graham, jetzt in Bochum, wo war es? Dortmund, natürlich, Dortmund in der Halle, dass sich einer vordrängte, bis zum Chor, durch die volle Halle hindurchdrängte, mit wutschäumendem Gesicht und geballten Fäusten. Und er wollte dann die Versammlung sprengen. Er wollte sie lächerlich machen und wollte da eine Rede loslassen und wollte eben die Versammlung sprengen. Ich weiß es von einigen Zeugen, die dabei waren. Durchgeschafft bis vorne hin, und als er vorne war, am Chor, auf einmal, da verließen ihn seine natürlichen oder seine teuflischen Kräfte, wie man will, oder beide. Er konnte kein Wort mehr herausbringen. Er konnte keinen Satz mehr zusammensetzen. Und er war machtlos und sackte zusammen und wurde hinausgeführt. Und das weiß ich von anderen Gelegenheiten. Aber nun wollen wir in das Buch der Wahrheit schauen, ob Dämonen bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich lese euch vor aus Markus 5, Vers 7. Markus 5, Vers 7. Dort heißt es: Mit lauter Stimme schreiend, da war ein Besessener, der in den Grabstätten war, auf den Bergen und sich mit Steinen zerschlug. Und sich niederwarf vor Jesus, dieser Besessene, und mit lauter Stimme schriend sagte er: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesu, Sohn Gottes? El Elyon, das heißt auf Deutsch des Höchsten oder des Allerhöchsten. Ich beschwöre dich bei Gott, quäle dich nicht. Denn er sagte zu ihm: Fahre auf, du unreiner Geist, aus den Menschen. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er spricht: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicken möchte. Und da war ein großer Hirte von Schweine, die da weideten. Und sie baten ihn, die Dämonen: Schicke uns in die Schweine, dass wir in sie fahren. Und Jesus erlaubte es ihnen alsbald. Und die unreinen Geister, die Dämonen, fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich in den Abhang hinab, in den See, 2000, und sie ertranken in den See. Meine Freunde, das ist kein Lügenbuch, das ist kein Märchenbuch, das wir haben. Das ist die Wahrheit, das ist das Buch, das bestehen bleibt, wenn Himmel und Erde zerbersten und verbrennen. Und das schildert uns die Sache. Ich will auf diese gewaltige Begebenheit nur in einigen Worten hinweisen. Die Dämonen erkennen Jesu, Sohn des Höchsten oder des Allerhöchsten. Von beides kann man übersetzen. So. Des Höchsten treibt uns nicht fort. Wir brauchen einen anderen Körper, eine andere Behausung, und die wir hineinfahren. Schick uns in die Schweine. Und als die Schweine von den Dämonen erfüllt waren, begingen sie Selbstmord. Warum? Es ist der Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Aber die Geistermächte, von denen steht in der Schrift, sie müssen nicht des Todes sterben, des Todes sterben wir, sondern sie müssen der Tode sterben. Sie müssen öfter sterben. Das will ich euch beweisen, dass das stimmt. Der zuerst steht das so im Urtext. Und wo es nicht im Urtext steht, das steht unten in der Anmerkung. Oder wo es nicht in der Anmerkung steht, da kann man es nachlesen. Im Griechischen. Der Tode sterben. Als der Satan in den Judas fuhr. Wir lesen, der Satan fuhr in den Judas. Was hat der Judas da gemacht? Was hat er getan? Er hat sie erhängt. als Ananias Sapphira den Heiligen Geist belogen. Da frug Petrus, warum hat Satan euer Herz erfüllt? Da ist der Satan hineingefahren in Ananias und Sapphira. Folge! Folge! Tod! Fiel tot um! Wir sehen also schon einige Stellen, wo die Dämonen oder das Haupt der Dämonen verschiedene Tote gestorben sind. Sie müssen durch eine Reihe von Toten hindurchsterben. Und der größte Feind, der muss alle Tote durchsterben. Auch den zweiten Tod, den letzten Tod. Meine Freunde, das sind Dinge, die sind schauerlich. Aber die sind wahr, denn die Bibel sagt sie. Selbst die Dämonen müssen zugeben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber ich will zu dieser packenden Geschichte noch eine Parallelstelle lesen. Lukas 4, Vers 41, wo es so hinsteht. Als die Sonne unterging, brachten alle, die mancherlei Krankheiten hatten und leiden, die leideten zu ihm. Und er, Jesus, legte einem jeden die Hände auf und heilte sie. Und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Wenn die moderne Aufklärung sagen will, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, das sind die dümmsten Dämonen, gefallenen Geister, klüger als diese hohen Herren. Du bist der Sohn Gottes. Und alsbald bedrohte er sie und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Und das soll jetzt noch nicht beim Anfang seines Wirkens ans Licht kommen. Hier sehen wir in Zusammenhänge, groß und gewaltig, von der die sogenannte Wissenschaft nichts weiß. Die aber der weiß, der schlicht und einfach Gottes Wort liest und glaubt. Das ist der dritte Beweis für die Gottessohnschaft Jesu. Die Schrift, die Werke, die Dämonen. Das sollte eigentlich reichen. Denn es steht geschrieben, jede Wahrheit wird bestätigt durch zwei oder drei Zeugen. Ich habe euch drei Zeugen genannt, aber ich nenne euch sieben. Dass keiner mehr sagen kann, ich habe nicht gewusst, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er ist Gottes Sohn, wenn er sagt es und er kann nicht lügen. Aber fahren wir fort. Nicht nur Dämonen, diese Lügengeister, die in der unteren Sphäre wohnen, auch Engel, die in den höheren Sphären wohnen, bis hinauf zur Thronwacht Gottes, auch Engel, Angeläut, Gottes Bote, strahlende Wesen, die nicht gefallen sind, auch die bezeugen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Bitte, ich will euch nur erinnern an etwas, was jedes Sonntagsschulkind von 5 Jahren schon weiß. In Lukas 2, Vers 10. Da steht, der Engel sprach zu den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk, für das Volk Israel zunächst, aber auch für die anderen Völker, auch für dich und für mich und für alle. Das für große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute in Davids Stadt der Erretter oder der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, Hoxyrios, der Herr. Das ist ein Zeugnis aus dem Munde von Engeln, die größer und stärker sind als wir. Und die größer und stärker sind als die Dämonen, denn die Dämonen sind verfinstert. Die Dämonen haben ihren Glanz, haben ihre Funktion, haben ihre Aktivität, Entfaltung verloren. Die hohen Lichtmajestäten und Engel. Oh, Wir machen uns gar keinen Begriff von denen, wie sie sind. Und sie bezeugen, Jesus Christus, der Herr, ist der Heiland, der Retter. Und ihr dürft euch freuen, das finde ich euch große Freude. Das ist also in Lukas 2, Vers 10. Aber ich kann euch auch ein solches Christuszeugnis sagen aus Daniel 9, dass Engel Christus bezeugen. Aus Daniel 9. Auch aus Lukas 24. Auch aus Epheser 3, Vers 10. Ich will mal das Unbekannteste nennen: Daniel 9. Epheser 3, Vers 10, die Fürsten sind an Gewalt in den Himmelsregionen, lehren an uns die Wahrheit Gottes, dass Christus der Herr ist. Aber wie wird es euch bekannt sein? Ich lache aber auf und lese vor Daniel 9, 21 bis 26. Dort steht folgendes geschrieben: Daniel 9, 21 bis 26. Während ich noch redete im Gebet, kam der Mann Gabriel. Der Gabriel ist zusammen mit Michael, die beiden, die stärksten Engelfürsten, die es gibt. Michael heißt auf Deutsch höherlich wie Gott, das ist der Vertreter Gottes. Und Gabriel ist überall, wo er auftritt, der Intelligenzminister für Gott, wo es sich um Verheißungen handelt, die auf Israel gehen oder die auf den Sohn Gottes gehen, auf den Herrn Jesus, und auf die Völkerpolitik und die Bündnisse, wie sie sein werden in der Endzeit, und die Bündnisse der Engel untereinander und die Bündnisse der Menschen nach der Nationenmächte. Da tritt der Gabriel in Funktion, der Erzengel Gabriel. Und wer über Engel sich lustig macht oder meint, das gibt es nicht, mit solchen Leuten habe ich früher mit Debatten angefangen, das mache ich heute nicht mehr. Da drehe ich mich um oder ich segne die Leute und drehe mich um und gehe weg. Denn es ist verboten, Majestäten zu lästern. Wer hat es geschafft von euch? Ja, hier, Schriftgelehrter. Es ist eine furchtbare Sache, wenn man diese gewaltigen Engel und besonders, jetzt hört gut, was ich sage, den Obersten der gewaltigen Engel, das ist Satan selbst, wenn man den lästert, könnt ihr euch grauenhafte Tatsachen erzählen, die ich erlebt habe, die Freunde und Brüder und Mitarbeiter erlebt hat, ein Ernst Motorsohn erlebt hat, ein Wilhelm Busch erlebt hat und andere, mit denen ich beiden zusammengearbeitet habe, besonders mit Motorsohn. Aber ich will euch nur eine Andeutung geben. Ja, ja, es sind keine kleinen Kinder da, sehe ich. Ich habe den Mut, eine Wahrheit zu sagen, die euch zum Erschrecken führen soll. Wie furchtbar es ist, wenn man Majestäten lästert. Selbst Michael hat nicht gewagt, Satan zu lästern. Als der Satan einen Anspruch erhob auf den Leib des Mose, hat der Satan da einen Anspruch denn gehabt auf den Leib des Mose? Ja, denn der Mose, der hat beim zweiten Mal, als er es nicht mit einem liegenden Felsen zu tun hatte, den er schlagen durfte, damit Wasser herauskam in der Wüstenwanderung, mit einem stehenden Felsen zu tun gehabt. Worüber Gott sagte, sprich mit dem Felsen. Sprich mit ihm. Und der Mose ist sein Temperament durchgegangen und er hat mit dem zweiten stehenden Felsen, das war derselbe wie der erste, hat nur gestanden. Denn der liegende Fels, der Fels ist Christus. Und der liegende Fels ist der erniedrigte Christus ans Kreuz. Und der stehende Fels ist der erhöhte Christus zur Rechten Gottes. Das muss man verstehen. Sonst versteht man die ganze Geschichte Israels nicht. Sonst ist uns die Bibel ein dummes, langweiliges Märchenbuch. Wenn man aber einmal solche Dinge sieht, dann staunt man und merkt, dass die gesamte Weltliteratur nicht herankommt an die Bibel. Ich war früher verliebt, besonders in drei Männer. Das andere, eine war Dante, und das andere war Shakespeare, und das andere war Goethe. Goethes Faust, Shakespeares Dramen und Dantes Commedia Divina oder Divina Commedia, die göttliche Komödie. Die gelten als die drei gewaltigsten Schriftwerke, die die Welt hervorgebracht hat. Denn das, was heute produziert wird in den Zeitungen und Zeitschriften, das ist. Entweder muss man sich erbrechen oder man muss lachen. Ja, für einen, der ein bisschen was versteht. Aber als ich anfing, die Bibel zu verstehen, da habe ich gestaunt, wie alles menschliche Schrifttum, alle irdische Literatur weit, weit zurücksteht gegenüber diesem Buch von unglaublicher Wunder, die man nicht nur glauben soll, sondern die man erfahren darf an seinem eigenen Leib und Leben. Ja, das ist so. Also, ich wollte euch ein Beispiel erzählen, wie gefährlich es ist, Majestäten zu lästern. Als nun der Teufel den Leib des Mose an sich reißen wollte und sagte, der gehört mir. Denn die Seele, welche sündigt, die muss sterben. Und der Mose, der hat gesündigt, indem er den Felsen schlug, hat er gesündigt, gegen Gottes ausdrücklichen Willen. Und da hat der Michael ihm den streitig gemacht. Sagt, nein, aber lesen wir, der Michael wagte kein lächelndes Wort. Der Vertreter Gottes, wer ist wie Gott? Dieser Engel, der wagte nicht, den Satan zu lächeln. Er wagte es nicht. Meine Freunde, ich habe verschiedene Fälle erlebt und von meinen Freunden und Mitarbeitern und Brüdern berichtet bekommen, dass sie Ähnliches erlebt haben. Es gibt Reise, die sind sehr temperamentvoll, manchmal zu temperamentvoll. Das ist alles Schwärmer und Fantasten, aber es sind auch welche dabei, die gehen in ihrer Schwärmerei zu weit. Das sind unsere lieben Brüder von der Pfingstbewegung. Ich habe prächtige Freunde und Brüder in der Pfingstbewegung. Aber ich kenne auch welche, die gehen viel zu weit und verirren sich ins Dämonische. Gibt's auch. Ich will jetzt darüber nicht sprechen. Und da war eine Frau, Ich glaube, sie sind vom Heiligen Geist erfüllt und sagte, Jesus ist groß, Jesus ist Sieger, der Teufel, der kann mir gar nichts so antun. Und dann sagte sie ein schreckliches Wort, das kommt nicht, Julia, meine Lieben, aber ihr könnt es euch denken, wie das heißt. Der Teufel kann nicht am, ich sage das Wort nicht, das hat sie gesagt. Wisst ihr, was die Folge war? Sie bekam eine Asthma-Entzündung, so schlimm. So schmerzlich, dass sie zu vielen Ärzten ging und keiner konnte sie heilen. Erst als sie Buße tat, dass sie eine Majestätsbeleidigung, eine Majestätslästerung begangen hatte, als sie Buße tat, war am nächsten Tag diese schlimme Sache geheilt. Diesen Fall habe ich zweimal erlebt in meiner Seelsorge. Diesen Fall haben die Brüder erlebt, den ich vorhin nannte, und andere noch lebende Brüder und gestorbene Brüder. Wir sollten erschrecken, wir sind umgeben von Finsternismächten, die wir nicht lästern dürfen. Denn der Teufel ist immer noch eine Majestät, wenn auch eine Gefallene, wenn auch eine Entthronte. Aber wir dürfen ihn nicht lästern, sondern wir sollen ihn fliehen. Fliehe den Teufel. Dann fliehe er euch. Naht euch zu Christus, dann naht er sich zu euch. Brüder und Schwestern, nehmt diese Worte ganz wörtlich. Aber ich will weitergehen und sagen, dass sowohl Engel als Dämonen bezeugen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich will die Danielstelle zu Ende legen, lesen, von 21 bis 26, ich habe gelesen. Der Mann Gabriel kam zur Zeit des Abendopfers und er gab ihr Verständnis und redete mir zu. Er gab ihr Verständnis. Ich habe gesagt, er ist der Intelligenzminister, der Gabriel, währenddem der Michael der Kriegsminister Gottes ist. Wie ein Schwert, die Kriege unter den Engeln, Geistern, Dämonen und auf Erden kontrolliert und regiert. Der Michael. Wisst ihr jetzt, woher das Wort kommt, der solche Michel? Kommt jetzt von diesem Michael. Ich bin gleich zu Ende. Daniel, ich bin ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Im Anfang des Lehens bin ich gekommen, um es dir zu tun. Du bist ein Vielgeliebter. Daniel war ein Vielgeliebter. Wisst ihr noch andere Vielgeliebte in der Schrift? Das sind wir. Wegen seiner vielen Liebe, mit der Gott uns geliebt hat. Wer in Christo Jesus völlig stirbt, ist ein Vielgeliebter Gottes. Das ist etwas. Wegen seiner vielen Liebe. Und auch der Daniel war ein Vielgeliebter. Ich lese weiter. Du bist ein Vielgeliebter. Merke auf das Wort. Verstehe auf das Gesicht. 70 Jahre sind über dein Volk wie die heilige Stätte, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen, den Sünden ein Ende zu machen, die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, um Geschichten Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu zeigen. So wisse nun und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf Messias, den Fürsten, in 7 Wochen. Messias, der Fürst. Und dieser Messias, der Fürst, der Sohn Gottes, wird weggetan werden und nichts haben. Er wird beseitigt werden. Er wird ganz arm werden. Messias, der Messias, der Gesalbte, der Fürst, das ist Jesus. Selbst die Engel, auch die Engel, erkennen die Ehrlichkeit Gottes, schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden, Gottes und Mariens Sohn. Oh, was ist das eine Wahrheit? Die sollte unser Herz zu wallen und zum Jubel bringen. So, jetzt haben wir vier Beweise. Die Schrift, die Werke, die Dämonen, die Engel. Ich nenne jetzt noch 3 Beweise. Der Heilige Geist. Da brauche ich gar keine Schriftstellen euch vorzulesen. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, hier den Christus groß und herrlich zu machen. Ohne den Heiligen Geist ist Jesus uns ein Mensch für sie auch. Sag mal, der ach, hat vielleicht gar nicht gelebt. Und wenn er gelebt hat, da war er ein Sohn seines Vaters, des Josef. Der war so ein bisschen ein Depp, der Josef hat seine Nase umführen lassen und hat geglaubt, dass sein Sohn vom Heiligen Geist getäuscht ist. Das war so ein Kriegsknecht, so ein Germaniker. Das ist ja alles. So reden die Leute. So redet die sogenannte Wissenschaft. Das sind Lästerungen. Wir werden einmal vor dem Thron Gottes in Pflicht gerückt werden, dass wir staunen, meine Freunde, täuschen wir uns nicht. Also der Heilige Geist hat die Aufgabe, Christus groß zu machen. Und je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, je mehr der Heilige Geist der Reinheit und der Sauberkeit und der Buße und der Beugung und der Selbstprüfung und der Herz, der Herz, wir junge Männer, der Heilige Geist, umso größer und strahlender und leuchtender steht der Christus in unserem Geiste, lebt er in unserem Herzen, ist unsere Freude vollkommen. Ich bin schon öfter gefragt worden, Mensch, was ist denn mit Ihnen los? Sie strahlen und leuchten ja. Wurde ich gefragt, am Morgen nach meiner Bekehrung 1918 von einem Berliner Arzt und einem Bremer Großkaufmann, die neben mir auf ihren Strohsäcken lagen. Mensch, Heller, was ist denn mit Ihnen los? Sie leuchten ja. Da sagte ich, ich bin ein Gotteskind geworden. Jesus ist mein Herz eingezogen. Da sagten sie, der arme Heller. Sagten sie. Aber nicht lange. Nicht lange. Und dann wird es anders. Aber ich will das nicht erzählen. Freunde, der Heilige Geist bezeugt uns, dass Jesus der Herr ist. Und je mehr wir ihm gehorsam werden, umso beglückter und geisterfüllter ist unser Leben. Und Sorgen und Sünde und Angst und Unzufriedenheit und Missmut und Gebundenheit an Alkohol und Nikotin, Sexualität und an die Rauschgifte und so weiter, die schwinden aus unserem Leben. Und wir werden frohe Menschen. Menschen, die so zu mir kamen, die gingen nach einer halben Stunde so weg, gelobt sei Jesus Christus, mit einem Leuchten im Anblick. Und so sind wir gekommen, nachdem der Heilige Geist in ihr Herz gekommen war und die Teufel ausgefahren waren. Jawohl, das ist die Wahrheit. Gott ist mein Zeuge. Aber ich will das nicht näher ausführen. Der Heilige Geist. Sechstens, Gott der Vater ist Zeuge, dass Jesus sein Sohn ist. Er hat den Himmel aufgerissen und hat gesagt, mein Sohn hat Jesus als seinen Sohn bezeichnet. Dreimal hat er vom Himmel herniedergeredet. Dreimal, Lukas 22, Markus 9 und so weiter. Und hat bezeugt, dass Jesus sein Sohn ist. In Römer 1, Vers 4 hat Gott es bezeugt und so weiter. Aber ich komme jetzt zu dem letzten Zeugnis, zu dem siebten. Das siebte Zeugnis, wo Menschen, das habe ich schon angedeutet bei meinem fünften, aber ich will es hier noch einmal etwas erweitert wiederholen, wo Menschen dem Heiligen Geist Raum geben, wo Menschen ihr Leben neu ordnen, wo Menschen endlich den Druck ihrer geheimen Schande, den sie Jahre oder Jahrzehnte lang mit sich schleppen, herausgeben, wo Menschen ihre Unversöhnlichkeit, ihren Neid, ihren Diebstahl, ihre Fleischeslust, ihre Ehebrüche, ihre Schande und Sünde, ihre Sodomiterei mit Tieren und alles, was davor liegt. Ich will aufhören, ich will aufhören. Wer will ich nicht nennen? Wenn das einmal geordnet ist und man sich hat lösen lassen von dem großen, herrlichen Löser, da weiß man und bezeugt, er ist der Sohn Gottes. Und lässt sich, wenn es sein muss, dafür totschlagen wie ein räudiger Hund oder erschießen. Oder geht mit Freuden in den Flammentod. Oder geht, wenn die wilden Tiere, die ausgehungert sind, im Kolosseum in Rom losgelassen wurden auf die ersten Christen und Christinnen. Da waren Mädchen von 14 Jahren dabei. Geht man mit Freuden in den Tod und lässt sich umbringen. Ich habe an der Stelle gestanden, wo das geschah. In Rom, im Kolosseum. Tief ergriffen. Tief bewegt im Herzen. Meine Freunde, alle Menschen, die ihr Leben dem Herrn gegeben haben, die Kraft und Friede und Freude und Rettung und Schönheit und Reinheit und den Sieg über die satanischen Mächte, die den Glauben in sich haben, sind Zeugen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das fällt ihnen gar nicht schwer. Sie können es bezeugen. Ja, ich wäre ja ein Lügner, ein armer Tropf, wollte ich nicht sagen vor Freund und Feind, Jesus ist Gottes Sohn. Aber wir sind nicht so stark und wir sind auch nicht würdig, unser Leben dafür hinzugeben. Ich bin Märtyrer aller Zeiten. Haltet fest, Jesus ist Gottes Sohn. Wer ihn hat, hat das Leben, hat das Heil, hat die Herrlichkeit. Und wer ihn hat, den hat auch er. Da sagt man, Herr, hier ist mein Leben, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft, mein Denken und Trachten. Geheimnis zu ziehen, dir sei es gegeben. Du kannst den Glückshunger, das Verlangen nach Freude, kannst du allein so wunderbar stillen, wie aller Dreck und aller Reichtum, wie alles Giften, alle Schande und alles Laster und Wohlleben dieser Erde uns niemals beglücken können. Jesus allein, Jesus meine Freude, Jesus meine Weide, Jesus meine Tier. Ach, wie lange ist dein Herzen bange und verlangt nach dir. Da kommt man dahin und Jesus ist uns alles. Gelobt sei dein Name, Jesus Christus. gestern und heute und in alle Ewigkeiten. Halleluja! Amen. Wir beten. Herr Jesus, du bist der Sohn Gottes. In dir ist alles Heil, alle Freude, alle Schönheit beschlossen. Du bist der, der des Vaters Plan und Willen herrlich, sieghaft zum Ende führt. Du bist der, der anklopft an unsere Herzen, der uns unsagbar liebt und uns unsagbar glücklich und froh machen kann und will und wird. Und darum kommen wir jetzt zu dir und flehen miteinander. Herr, nimm uns dir zu eigen. Du allein sollst es sein. Sei gelobt und gepriesen dafür. Wir weihen uns dir gänzlich und bewusst in heiliger Hingabe, dass unser Leben leuchten werde, ein Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Amen.